Lina. Gestern ist Lina gestorben. Aber vielleicht ist sie gar nicht gestorben, sondern reitet in einer goldenen Postkutsche gerade durch die verruchten Klassen des Himmels. Lina ist die Diakonisse, die ich in den letzten Jahren oben auf dem Pfefferhügel neben dem Weltispital manchmal besucht habe. Linas Leben war spannend und ich könnte darüber sicher das eine oder andere erzählen. So zum Beispiel, dass Lina bis auf zwei von der Diakonie geliehenen groben Röcke, den vielen Postkarten und Fotoalben nichts Persönliches besessen hat in ihrem langen Leben. Obwohl sie ihr Leben in den Dienst von Jesus Christus stellte und glaubte, dass nicht alle Menschen mit einer goldenen Postkutsche durch den Himmel reiten werden, liebte Lina die Menschen fast wie der Willen. Ein paar Jahre vor ihrem Tod hat mir Lina plötzlich jedoch durch die Blume verlauten lassen, dass ihr das Leben der Schwesterngemeinschaft nicht mehr gefällt und sie ist noch einmal ausgebüxt. Ja, sie wollte sogar ihren Orden zurückgeben und wurde heimlich ein Mitglied der obskuren spiritistischen Vereinigung, die Heiligen Lichtflüsterer. Aber ich glaube, das war nur eine kleine Verzweiflungstat. Im Grunde wollte Lina einfach noch einmal ihre Freiheit spüren. Entschieden hat sich Linas Lebensweg Anfang der 30er Jahre. Damals kellnerte die 18-Jährige widerwillig im Gasthof Seeblick im Berner Oberland. Als der Dorfpfarrer diesen betrat, er war der Freund des Wirts und trank im Seeblick regelmäßig seinen Kirsch. Dabei setzte er sich immer unmittelbar hinter der Theke an den Stammtisch und nicht zu den Bauern und Arbeitern, die an den umliegenden Tischen hockten. Lina hatte die Anweisung des Wirts, das Glas des Dorfpfarrers immer großzügig über den Strich hinaus mit Kirsch zu füllen, die Gläser der Arbeiter und Bauern jedoch nur bis unterhalb des Strichs. Weil Lina diese Anweisung des Wirts überging und auch die Gläser der Arbeiter und Bauern bis über den Strich hinaus mit Kirsch füllte, ja, eben gerade diese, wollte der Wirt sie weghaben. Er setzte sich darum zum Dorfpfarrer an den Stammtisch und unterbreitete diesem das Problem, worauf der Dorfpfarrer Lina zu sich an den Tisch rief. »Nein, sie ist wirklich keine hübsche Serviertochter mit ihrer großen Hockernase, dem leichten Buckel und dem Äffchengebiss«, dachte der Dorfpfarrer. »In der Ehe wird sie es schwer haben, aber vielleicht kann ich sie in Bern bei den Diakonissen als Krankenschwester unterbringen.« Er musterte Lina verwundert und versuchte vergeblich, sie mit ein paar Frivolitäten zu ermuntern. Lina war für Flirtspiele gerade so zugänglich wie ein unpräparierter Stein. »Nein, nein, füll ruhig voll auf, Mädchen«, sagte der Pfarrer, worauf Lina Kirschflasche einfach neben dem Dorfpfarrer auf den Tisch stellte und zum maßlosen Ärger des Wirts hinter der Theke verschwand. Es war damals nicht selten, dass unverheiratete Frauen, die nicht über die beste Ausstaffierung oder, sagen wir, die besten Waffen der Reproduktion verfügten, in einen Orden eintraten. Mir war allerdings nie klar, ob sich Lina tatsächlich nichts aus Männern machte oder ob sie sich einfach in die übertragene Rolle fügte. Jesus, dem sie diente, war schließlich auch ein Mann. »Aber Linchen, hast du wirklich noch nie einen Mann gehabt?«, fragte ich sie als kleines Mädchen manchmal, wenn sie bei uns auf Besuch war, während meine Schwester Valentina ihre pappmaschige, mit mindestens 40 Haarnadeln befestigte Schwesternhaube öffnete. Das offene, schwarze Haar fiel Lina bis in die Kniekehlen. Valentina reichte mir die Nadeln und fing an, einen Haarstrang um den nächsten zu einem Zopf zu flechten. Ich stand daneben und staunte. »Du weißt doch, Chini, sie ist nur mit dem da oben verheiratet.« Valentina machte eine ärgerliche Kopfbewegung gegen die Stubendecke, worauf ich ziemlich betroffen reinblickte. Lina, die herzlich lachte, drückte mich an sich. Sie nannte mich zärtlich Finöckerli. Lina war Oberärztin auf der Augenabteilung im Weltischspital, wo sie 1970 im Operationssaal auf eine frisch ausgebildete Krankenpflegerin, meine Mutter, traf. Später waren wir mit Lina in Niederösterreich in den Sommerferien. Das kleine Kaff lag nahe an der slowakischen Grenze und war von wogenden Korn- und Sonnenblumenfeldern umgeben. So weit das Auge reichte. In den letzten Wochen und Monaten ihres Lebens, als sie schon mit Sauerstoff versorgt werden musste, ließ sich Lina jeden zweiten Sonntag im Monat von Didi zu den heiligen Lichtflüsterern fahren. Dies geschah heimlich, ebenso wie ihr Wunsch, sich von mir Bier in großen Plastiktüten zu bringen. Lina hatte immer gern Bier getrunken und dies während unserer gemeinsamen Ferien öffentlich getan. Wie sie den Konsum von Alkohol vor Gott rechtfertigte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich der tamilischen Pflegerin an der Pforte immer gesagt, in der Plastiktüte befände sich Coca-Cola. Aber dann hörte ich, dass auch Coca-Cola eine Sünde sei. Vor Gott, wenn auch nicht so eine große Sünde wie das Bier, aber ganz bestimmt eine kleine, verruchte. So habe ich an der Pforte dann gesagt, in den Plastiktüten sei Limonade. Lina hat immer schon laut ausgerufen, kaum dass ich die Türe zu ihrem Zimmer hinter mir schloss. Her mit dem Bier! Ich bin dann sofort zu ihrem Bett gestürzt, habe ihr das Bier in die Hand gedrückt, wobei ich ihre Hand mit der meinen umschloss. Ich habe einen Trinkhalm in die Flasche hineingesteckt und ihr ihn zu den Lippen geführt. Lina hat sich mit einem solchen Ruck im Bett aufgesetzt, dass ich immer Schiss hatte, die Plastikschläuche mit dem Sauerstoff könnten ihr aus den Nasenlöchern rutschen. So gierig war sie auf das Bier, so heftig sog sie am Halm. Einmal habe ich mich entschieden, mit der Wahrheit herauszurücken und der tamilischen Pflegerin im Gang geradeaus ins Gesicht gesagt, dass sich in meiner Plastiktüte keine Limonade befindet, ebenso wenig wie Coca-Cola, sondern dunkles, nahrhaftes Bier, Marke Feldschlösschen, selbstverständlich alkoholfreies. Werde ich nun wohl abgeführt, weil ich einem sterbenden Menschen etwas anderes als lauen Tee einflöße, ging es mir kurz durch den Kopf. Umso erstaunter stellte ich dann fest, dass sich die tamilische Pflegerin aus meinem Geständnis überhaupt nichts machte. Sie warf mir nur einen despektierlichen, faulen Blick zu, respektive auf die Flasche, und gähnte. Als ich aber eines Tages, wie üblich, mit meiner Plastiktüte in Linas Zimmer anrückte, traf ich sie in einem aufgelösten Zustand. Ich hatte sie immer nur als Meisterin erlebt, voller positiver Kraft und Fröhlichkeit, weswegen ich nun erschrak. Sie hielt sich die Hände vor den Kopf geschlagen, wimmerte und heulte laut, »Chini, was hast du getan? Was hast du bloß getan? Alle wissen sie es, alle. Welch Unglück, oh nein!« »Wovon sprichst du?« fragte ich verdattert. Ich wollte gerade den Büchsenöffner aus ihrem Bibelfach herausholen, da schrie Lina auf. Weg mit dem Bier! Sie alle halten mich für eine Hexe, eine Teufelin. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst mir das Bier heimlich schmuggeln, so dass es niemand sieht? Ich hätte wissen müssen, dass es nicht gut kommt. Ach, was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun? Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und weinte. Ich zitterte ebenfalls. Aber Linchen, dieses Bier, Linchen, hör mir zu, dieses Bier ist nicht eines, das dich, Linchen, besoffen macht, anrüchig macht. Es ist, naja, wenn man es sich genau überlegt, genau wie eine Limonade. Sie war 97 und am Rand ihrer physischen Kräfte. Doch das allein war es nicht. Auf einmal erfuhr ich, dass ihr jetzt, am Ende des Lebens, eine Art Geduldfaden riss. Sie selbst hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie die Wochenenden zeitlebens lieber mit Bekannten und Freunden verbrachte. Lieber kletterte sie auf einen Berg oder feierte sie bei ausgelassenen Taufen oder Heiraten ferner Bekannter mit, statt die Sonntage im Kreis der Schwestern zu verbringen. Die Schwestern, alle mittlerweile zwischen 80 und 100-jährig, hatten von Linas Bierkonsum erfahren, aber das Mobbing dauerte schon viel länger. Lina war nie eine Frömmlerin gewesen. Aufgeweckt, unkonventionell und eine exzellente Operationsschwester hatte man sie während des Zweiten Weltkriegs in ein Spital an der Schweizer Grenze versetzt, wo sie als knapp 20-Jährige wochenlang damit beschäftigt war, den Soldaten Splitter aus den Augen zu entfernen. Immer wieder fungierte sie als Schlichterin zwischen Polen und Deutschen. Diese sollen noch mit Mullbinden um den Kopf aufeinander losgegangen sein und sich ihrerseits Berliner bedankt haben, indem sie ihr geschwellte Kartoffeln ins Bett legten. Später war Lina an einem großen Bezirksspital die rechte Hand eines bekannten Professors, der offen für die Anbindung in der Schweiz ans Deutsche Reich schwärmte. Als Lina 1943 eines Morgens zur Arbeit erschien, entdeckte sie über dem Eingang des OP sein riesiges Adolf-Hitler-Bild und sie wich zurück. »Meyer, ich betrete den OP nicht eher, als dass du das Bild des Verbrechers entfernt hast.« Der Professor fühlte sich vor den Kopf gestoßen von einer Frau, erst noch einer Frau, die er heimlich für ihre fachlichen Kompetenzen stark bewunderte, so angefahren zu werden. Trotzdem ließ er sich von Lina am Arm in den Flur führen. Eine Reihe neugieriger Assistenten und Pfleger bildete einen Kreis um das streitende Paar. Immer wieder zeigte Lina mit dem Finger auf das Bild und drohte: »Nimm du diesen Hitler, diesen Verbrecher hier oben weg, sonst operiere ich nicht.« Worauf der Professor plötzlich die Nerven verlor. »Sie werden schneller entlassen sein, als Sie glauben, Frau Kollege. Leute, entfernt diesen Affen für immer aus meinem Gesichtsfeld.« Anfang der 60er Jahre war für Lina ein entscheidendes Jahr. Denn beinahe wäre sie dem Ruf der Freiheit gefolgt, der Arbeit zuliebe. Der Arbeit zuliebe? Sie war von Dr. Kaufmann gebeten worden, mit ihm eine selbstständige Augenpraxis zu eröffnen. Lina schätzte ihren langjährigen Vorgesetzten im Spital St. Gallen sehr und sie war bereit, für ihre neue Aufgabe mit dem Orden zu brechen. Leider kam es nicht dazu. Unmittelbar bevor das Abenteuer beginnen konnte, raste Dr. Kaufmann nach einem nächtlichen Patientenbesuch mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler. Er war sofort tot. 2 Nächte und 2 Tage wartete Lina unterdessen in den frisch eingerichteten Praxisräumen zwischen ungebrauchten Gasen, Messerchen und Verbänden auf einem Hocker auf Dr. Kaufmann, respektive eine Stimme, die ihr sagte, was sie nun tun sollte. War sie vielleicht fähig, die Praxis alleine zu führen? Sie wurde von der Oberin zurückgerufen und als Diakonisse in einem Schnellverfahren neu eingesegnet. Zum zweiten Mal war Linas Zukunft als Diakonissin besiegelt. Ihre Heimstätte war nun für die restlichen 50 Jahre, Zimmer 47, im Diakonissenhaus Bern gegenüber dem Weltispital, das wieder zu ihrem Arbeitsort wurde. Dort in der Augenklinik traf sie Anfang der 70er Jahre auf meine Mutter, habe ich schon gesagt, die dort ihre ersten Arbeitserfahrungen als Operationsschwester sammelte. 1973 brachte meine Mutter Valentina in der Kinderwiege mit zur Arbeit, zog sich aber bald darauf von Beruf zurück. Lina aber hatte einen Narren an uns gefressen, an mir, dem Finöckeli, meinem Vater Hannes, dem Aufbrausenden, meiner sanften Mutter und Valentina, der Ehrgeizigen. Ja, später machte sie sogar mit Valentinas Stöpseln Lilli und Faun Bekanntschaft. Im letzten Jahr hat Linas robuste Gesundheit plötzlich stark nachgelassen und sie erfand allerlei Ausreden, um nicht im Rollstuhl in den Garten gefahren werden zu müssen. Lieber saß sie mit einer großen Lupe über einem Puzzle oder machte Kreuzworträtsel. Such mir den Säbel raus. Ich bin in der Schlacht von Trafalgar, rief sie einmal zur Begrüßung, als ich mit einer Plastiktüte Limonade ins Zimmer stürzte. Oder, hey, ein Playboy mit 5 Buchstaben. Hey, weißt du, was das ist, Genie? Ein Playboy mit... Was soll das überhaupt sein? Gerne stöberte ich mit Lina in den alten Fotoalben. Die winzige, schwarz-weiß gezackte Fotografien von ihr und ihrer Familie von Anfang letztem Jahrhundert zeigten. Ihr Elternhaus mit dem pfeiferauchenden Vater auf der Bank, 2 Ziegen und die einzige Kuh, der Stolz des Vaters. 4 Schwestern und 3 Brüder hat Lina gehabt. Sie alle sind früh verstorben. Aber auf den Fotografien posieren sie für eine gespenstisch faszinierende Ewigkeit. Einmal haben wir eine gelbstichige Foto von unseren Ferien an der slowakischen Grenze inspiziert. Sie zeigte meinen energisch dreinblickenden Vater in der schwarzen Laufhose des Vereins All Blacks, meine entrückte blonde Mutter, die schöne, schmollende Valentina ebenfalls in der schwarzen Vereinslaufhose All Black. Abgerundet werden die 3 von einer übers ganze Gesicht strahlenden Lina auf der einen Seite und mir, dem Finöckeli, auf der anderen Seite, abgeschnitten von der Kamera. Lina fuhr mit der Lupe an die Fotografie heran und stieß aus: Was haben dein Vater und deine Schwester denn da für Fetzen am Leibe? Aber weißt du, sie sind doch damals in diesem heißesten Sommer des Jahrzehnts immer wie verteufelt 2-mal am Tag durch die Kornfelder gelaufen, Dad und Tina. Morgens um 10, wenn die Sonne schon auf die kilometerweit sich wölbenden Felder drückte und alles in eine Dunstglocke tauchte, weißt du noch, und dann wieder abends, wenn der Himmel aufriss und Millionen von Mückenschwärmen im Kegel des blutroten Sonnenuntergangs tanzten. Richtig. Überall hat es diese Mücken gehabt, vor allem im Stein des alten Hauses und im Zwischenraum der doppelten Fensterscheiben, die so dünn gewesen sind, dass sie beim geringsten Luftstoß erzittert haben. Du hast diese Mückenstiche ständig aufgekratzt. Nächtelang bist du auf Mückenjagd gegangen. Das kleine Summ, 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 Summ der Mücken ließ dich nicht schlafen und du hast oft geweint und die Schlafenden um dich geweckt.
Ich?
Ja, du. Tagsüber bist du am liebsten gewesen, doch im Dunkeln suchtest du Anschluss und wurdest zu einem Nachtmensch. Tagsüber bist du am liebsten unsichtbar gewesen? Jetzt habe ich hier ein Wort vergessen. Es klopfte an die Tür, die mit einem Buch in der Hand, auf dem stand: Was uns im Jenseits erwartet, beugte sich zu Lina hinab und umarmte sie. Darf ich vorstellen, das ist Chini, ein zartes, zu zartes Pflänzchen und die Tochter von Ursina, der großartigsten Krankenschwester, die ich im OP jemals anleiten durfte. Und dies hier ist Didi, er ist ein Medium von den Lichtflüsterern und meine Lichtgestalt. Er wird mir helfen, Entscheidungen zu treffen. Ich gab Didi die Hand und wollte mich schnell auf die Socken machen, aber Lina hielt mich zurück. Du kannst ruhig hören, was Didi und ich besprechen. Morgen Sonntag bringt mich Didi durch den Hauswartseingang eigentlich fort von hier zu einem Mitglied der Lichtflüsterer im Thurgauischen.
Das heißt, du haust ab und kommst nicht wieder zurück?
Ja, wenn alles gut klappt, dann nicht. Es ist wie eine richtige Entführung, verstehst du?
Lina bebte vor Aufregung.
Und deine Medikamente? Dein Rollstuhl, dein Sauerstoff? Dein Herz schafft doch so knapp 10%. Das kommt alles mit.
Aber was sagt denn der da oben dazu?
Ich ließ durchsickern, dass ich an der Aktion so meine Zweifel hatte. Er ist mit allem einverstanden und versteht, dass ich nicht hier sterben will. Didi hat zwischen den himmlischen Lichtflüstern und Gott vermittelt. Ich komme in den hellsten und obersten Himmel. Dort habe ich meine goldene Kutsche, mein Haus und einen paradiesischen Garten. Ich war etwas enttäuscht von diesem komischen, schleimigen Didi, aber als ich sah, mit welcher Hingebung Lina ihn zum Abschied umarmte, war mir vieles klarer. Das Vorhaben fiel dann aber ins Wasser. Lenas Gesundheitszustand hatte sich von Samstagnacht auf Sonntag verschlechtert. Röchelnd und verkniffen lag sie in ihrem Bett. Auch meine mitgebrachte Coca-Cola konnte sie nicht aufheitern. Gegen Nachmittag klopfte es an die Tür und die Oberin steckte den Kopf herein.
»Ach, da stecken Sie ja, Schwester Lina. Wir haben Sie heute Morgen bei der Andacht vermisst. Sie werden doch beim Abendappell dabei sein.«
»Guten Morgen, Schwester Hanni. Was sagt sie?«
Linas Hand wanderte zum Hörgerät hinter dem linken Ohr.
»Ich kann Sie leider nur schlecht verstehen, Schwester. Leider habe ich mein Hörgerät verlegt. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Schanne, das feine, allzu feine Töchterchen von der großen Ursulina Stürmchen, mit der ich in den 70ern drüben in der Augenklinik unter exzellenten Bedingungen operierte.«
Die Oberin lächelte schwach und gab mir die Hand. Dabei warf sie auch einen Blick auf Linas Hörgerät.
»Das Hörgerät befindet sich in Ihrem Ohr, Schwester Lina.«
»Was sagt sie?«
Lina schaute mich mit durchbohrenden Blicken an. »Dass du das Hörgerät nicht verlegt hast, sondern auf dem Kopf.«
»Ach so, ja, das stimmt. Nun höre ich eben nicht, Schwester Hanni. Können Sie sich bitte noch einmal wiederholen?«
»Ich habe gesagt, dass wir Sie bei der Morgenandacht vermisst haben. Wir können doch heute Abend mit Ihnen rechnen.«
Lina zerrte das Hörgerät hinter dem Ohr hervor und versorgte es in ihrem Bibelfach.
»So«, sagte sie bockig, »jetzt können Sie mit mir reden.«
Nachdem die Oberin verschwunden war, fiel Lina wieder ihren grüblerischen Stumpfsinn zurück. Mir war klar, dass ihr die missratene Flucht aus dem Diakonissenhaus zusetzte. Sie wollte fort von diesem Ort hier, aber war zu krank für einen Transport. Es war zu spät für einen Ausbruch, den sie sich insgeheim ein Leben lang herbeigesehnt hatte. Und an dieser Tatsache kaute sie und kaute sie, während sie an ihrem Strohhalm, an ihrer Coca-Cola nippte.
»Hallo, Lindchen. Hättest du heute vielleicht Lust mit mir auf einen Sprung in den Park? Wir könnten ja vor einmal den Rollstuhl nehmen, was meinst du?«
Donnerwetter! Lina wollte natürlich nicht mit dem Rollstuhl in den Park. Lieber über ihre Leiche als in einen Rollstuhl. Diesem Vorsatz blieb Lina treu. Nein, nein, liebes Finackerli, ich bin müde und bleibe im Bett. Wie Lina gestorben ist, weiß ich nicht. Soviel ich gehört habe, ist sie von ihrem Tod noch auf die Dachterrasse, weil sie unbedingt die Solarlampe aus Ton, die ich ihr zum 95. Geburtstag geschenkt habe, ans Licht stellen wollte. In den Wintermonaten hatte das LED-Licht neben ihrem Bett so wenig leuchten können. Jetzt im Mai würde es womöglich sein, das Tageslicht zu sammeln. Lina ging ohne Bock und ohne Rollator und ohne Sauerstoffschläuche, nur in Nylonsocken und Rock bekleidet aufs Dach. Sie hat für ihre Lampe den hellsten Lichtkegel gesucht und ist dann, als sie wieder zum Lift gehen wollte, über die Terrassenstufe gestürzt. Lina hatte bereits als junges Mädchen wegen ihres leichten Buckels rechts beim Gehen Schieflage gehabt. Diese Schieflage hatte sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Bei ihrem Sturz hatte sich Lina das Schlüsselbein gebrochen. Und so blieb sie zwischen Terrasse und Haus die ganze Nacht unbemerkt liegen. Als man am nächsten Morgen feststellte, dass sie wieder beim Appell fällte, fing es in der Gerüchteküche der Schwestern an zu brodeln. Lina war nun doch von einer obskuren Sekte entführt worden. Ein junger Mann hatte sie zum Fremdgehen angestiftet. In ihren kranken Tagen war aus der einstmal solidesten, stärksten und bei weitem herzlichsten Schwester Lina eine erbärmliche und verwirrte Sünderin geworden, die die Offenbarung Jesu Christi gegen einen ominösen, spirituellen Spleen eingetauscht hatte. Nachtschwester Kulasigam wäre beinahe über sie gestolpert. »Schwester Lina, können Sie mich hören?« fragte sie. »Ich habe nämlich gehört, dass Sie nicht nur ein ominöses Hörgerät haben, sondern auch ominöse Ohren.« Lina hat nicht mehr geantwortet. Aber ist das wichtig? Gehört hat sie ja doch alles.